Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 223. Rolf Schmiel, Toxic Jobs. Warum die Arbeit so viele in den Wahnsinn treibt. Rolf Schmiel ist Deutschlands TV-Psychologe Nummer 1. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum die Arbeit so viele in den Wahnsinn treibt und was wir dagegen tun können. Schmiel deckt schonungslos auf, wie unsere moderne Arbeitswelt zur seelischen Gifthölle mutiert ist, mit erschreckenden Fakten zur explodierenden Zahl psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz. Er gibt alarmierende Einblicke in die versteckten Mechanismen, die unsere Psyche zermürben. Außerdem spart er nicht mit knallharter Kritik am fahrlässigen Umgang vieler Unternehmen mit der mentalen Gesundheit ihrer Beschäftigten. Dennoch, es gibt Hoffnung und dabei können einfache Maßnahmen sehr wirkungsvoll sein.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode Erfolg braucht Verantwortung. Ja, am Anfang mal eine Frage, gehen Sie eigentlich gerne zur Arbeit? Geht ihr gerne zur Arbeit? Findet ihr das cool oder sagt ihr, oh mein Gott, ich würde ja lieber liegen bleiben? Manchmal ist es wirklich so, dass man nicht zur Arbeit möchte. Und warum das so ist, dafür habe ich einen Experten eingeladen. Den TV-Psychologen mit dem charmantesten Lächeln, das er sofort anknipst, wenn er angesprochen wird. Herzlich willkommen, lieber Rolf Schmiel.
Lieber Udo, ganz herzlichen Dank für diesen roten Teppich, den du ausrollst. Und ich freue mich sehr, bei dir zu sein und über dieses wirklich extrem wichtige Thema, nämlich mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, mit dir sprechen zu können. Und ich bin mir sicher, dass hier in unserem kleinen Podcast-Beitrag, den wir jetzt hier gemeinsam basteln, ganz, ganz viel Konkretes für deine Hörerinnen und Hörer drin ist, sowohl für die, die als Unternehmer und Unternehmerin tätig sind, als auch die, die jeden Tag ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Also ich freue mich auf diesen gemeinsam wilden Ritt.
Genau darum geht es. Denn oft ist es so, das Problem, wenn ich mit Unternehmern spreche, hier in Deutschland, mit Selbstständigen, ich sage so, was sind deine Hauptprobleme? Och, sagt er, du, ich finde keine Leute. Okay, wieso? Ach, der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Ja, ich sage aber, ihr seht das immer so von der Angebotsseite. Dann, ne? Was bietest du denn an? Ja, ich habe einen tollen Arbeitsplatz und ähnliches. Ja, was ist denn so toll in diesem Arbeitsplatz? Was würde mich denn reizen, bei dir 8 Stunden meiner Tageszeit zu verbringen? Was ist denn da das Tolle? Ja, so, und dann fällt es schon oft schwer. Und was noch schlimmer ist, wenn die Leute nicht gerne zur Arbeit gehen, weil sie unter Druck sind, weil sie überfordert sind, weil sie vielleicht gemobbt wird, dann wird es ganz, ganz schwierig. Du hast dich diesem Thema sehr intensiv angenommen. Du hast ein Buch dazu geschrieben. Ich habe das hier nicht vorliegen. Hast du das zufällig bei dir?
Ja, natürlich. Ich kann es in die Kamera halten. Das heißt, ich habe gerade so viel tatsächlich verkauft, dass dein Exemplar gestern in Gotha über den Ladentisch ging, also über den Büchertisch. Und ich deshalb dir das nicht schicken konnte. Es heißt, Toxic Jobs ist ein Spiegel-Bestseller geworden, warum die Arbeit so viele in den Wahnsinn treibt und wie wir das ändern können. Das ist meine aktuelle Expertise, aber auch meine eigentliche. Ich bin ja seit 25 Jahren als selbstständiger Psychologe tätig und in meinem Kern von meiner Ausbildung her habe ich ja Psychologie und Arbeitswissenschaften studiert und 25 Jahre später schließt sich der Kreis.
Und jetzt frage ich mich, Rolf, warum schreibst du, gerade du, ein Buch über giftige Jobs, über Toxic Jobs? Was hat dich dazu motiviert?
Ehrlich gesagt, der Blick in den Spiegel.
Okay.
Also vor 2, 3 Jahren habe ich festgestellt, beziehungsweise nicht ich, sondern mein Kardiologe hat gesagt, ey Rolf, was ist los mit dir? Du hast mindestens 20 Kilo Übergewicht, dein Blutdruck ist maximal am Anschlag und ich mache mir echt Sorgen, dass du einen Herzinfarkt bekommst. So, und ja, das war nicht witzig, das war nicht witzig. Und also er hat es noch härter formuliert, er hat mich gefragt, sag mal, Rolf, du bist ja Papa, wann wird denn Leonard, so heißt mein Sohn, Abitur machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das wird ungefähr in 5 Jahren sein. Und dann meinte er, Ich glaube nicht, dass du das, ich glaube nicht, dass du dabei, aber ich weiß nicht, hast gesagt, ich glaube nicht, dass du das, dass ihr das erleben werdet. So, in der Art. Ich sage, wieso nicht? Leonard ist ein super Schüler, warum soll er sein Abitur nicht schaffen? Dann sagt er, ich gehe davon aus, dass Leonard das schafft. Ich glaube auch nicht, dass du das schaffen wirst. Weil deine aktuellen Blut- und Herzwerte deuten darauf hin, dass du maximal Schlaganfall oder Herzinfarkt gefährdet bist. So, das war die Aussage, die hat dazu geführt, dass ich mein Leben umgestellt habe. Ich habe 17 Kilo abgenommen, trinke keinen Alkohol mehr, lebe gesünder, habe einen gesunden Bluthochdruck und sonst was. Aber jetzt komme ich zu deiner Frage. Dieser Blick in den Spiegel hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, es gibt eine Quelle, die bei mir zu maximalen Stress führt. Das war mein Job, den ich mir selbst gebastelt habe als Unternehmer. Und dann habe ich festgestellt bei dem Recherchieren, dass es ganz vielen Menschen auch so geht. Man sagt eigentlich, dass aktuelle Studien sagt, jeder dritte Deutsche leidet unter seiner Arbeit. Und was da los ist und wie wir das ändern können, das hat mich dann motiviert, dieses Buch zu schreiben.
Und
Und das Schicksal meines Vaters, der viel zu früh
das
aufgrund
wollte
seines
ich gerade
Todes
sagen. Dein Vater, du hast es in der eigenen
tatsächlich
Familie.
auch wir als Familie einen hohen Preis gezahlt haben, weil er ja nicht so wertschätzend mit sich selbst umgegangen ist und nicht die Möglichkeit hatte, wie ich zu sagen, okay, ich verändere so viel, dass ich wieder gesund werden kann.
Aber Rolf, du sag mal, was ist denn dieses Toxik? Was macht das Toxik aus? Wenn du das an zwei, drei Punkten mal festmachst, was vergiftet diesen Arbeitsplatz?
Also die Herausforderung, ich gebe dir jetzt gleich zwei, drei Punkte. Die Herausforderung ist natürlich, dass Arbeitsplätze eine unglaubliche Breite haben. Das heißt also, wir haben von der studentischen Hilfskraft, die irgendwo beim Schnellimbiss jobbt, bis hin zum Vorstandsvorsitzenden, haben wir in dem Angestelltenverhältnis eine Riesenbandbreite. Und bei der unternehmerischen Tätigkeit haben wir auch die Riesenbandbreite von einem Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmer bis hin zu jemand, der für 4.000 Menschen Verantwortung hat. Das heißt also, es ist immer riesengroß. Das heißt also, es gibt nicht den Arbeitsplatz und deshalb gibt es nicht das eine Gift. Aber wenn man das Gesamte analysiert, stellt man eins fest, in den letzten 10 Jahren hat die Arbeitsdichte, die Belastung pro Person massiv zugenommen. Also ich war gestern noch bei einem großen Konzern und die haben aufgrund von Kosten, haben die Mitarbeiter in einem Bereich um 30% reduziert. Bei gleichzeitigem Anspruch, was geschafft wurde, das Jahresergebnis zu verdoppeln. Das heißt also, deutlich weniger Menschen müssen deutlich mehr machen. Und das hinterlässt Spuren und das ist fast branchenübergreifend. Das ist einmal Arbeitsdichte und die Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen. Wenn das beides zusammenkommt, haben wir schon einen wilden Cocktail. Und wenn dann die Menschen angespannt sind und sich untereinander anfangen zu zerfleischen, also nicht mehr menschlich miteinander umgehen, dann wird es richtig giftig.
Und manche Unternehmen wollen das gar nicht hören. Du schilderst in deinem Buch einen Fall von einem Unternehmen, das sich einen Berater reinholt und dieser Berater stellt das ja dramatisch dar. Und die Konsequenz des Unternehmens ist, schmeiß den Berater raus.
Es ist tatsächlich so. Das ist meiner Freundin Britta passiert. Die hat eine entsprechende Beratung durchgeführt mit Analysen, die wirklich sauber wissenschaftlich fundiert und evaluiert sind. Und es kam halt ein Ergebnis raus, was keiner sehen wollte. Und anstelle sich mit den Tatsachen zu beschäftigen, wurde halt der Übermittler der Botschaft dann sozusagen liquidiert. Und das zeigt ein Problem, was wir gerade vor allem in Deutschland haben. Es gibt kaum ein anderes Land, was so sehr das Thema mentale Gesundheit mit den Füßen tritt, wie es hier in Deutschland der Fall ist. In Unternehmen.
Obwohl es gesetzliche Grundlagen dazu gibt, also psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, eine Gefährdungsbeurteilung ist seit einigen Jahren obsolet. Das heißt also, die Unternehmen müssen das machen, die wenigsten Unternehmen machen das, die ignorieren das. Naja, sagen wir, psychische Gesundheit, was sollen wir da beurteilen? Das wird einfach nicht gemacht, oder?
Also es ist wirklich ganz spannend. Es gibt mehrere Gesetze. Es gibt einmal die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das ist sogar nicht nur im Arbeitsschutzgesetz, sondern es ist im gesamten bürgerlichen Gesetzbuch sogar verankert, dass der Arbeitgeber eine Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, dass auch Dienstleistungen, nicht nur Maschinenarbeit und Hochseiltanzen, sondern die Dienstleistung, die Servicearbeit nicht für den Mitarbeitenden zur gesundheitlichen Gefährdung führen kann. Das ist schon gesetzlich, seit Grundgesetz sozusagen, seit ersten sozusagen im bürgerlichen Gesetzbuch gesichert. Und seit 2013 gibt es halt dieses andere Gesetz, Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 5, das ganz klar sagt, jeder Unternehmer, das ist das Erstaunliche, und die wenigsten wissen es, jeder Unternehmer ist dazu verpflichtet, zu analysieren, welche Gefährdungsmöglichkeiten, welche Gefährdung bringt dieser Job für die psychische Gesundheit mit, das zu analysieren, das zu dokumentieren, Maßnahmen festzusetzen und sie umzusetzen. Und meine Analyse hat gezeigt, dass die meisten Unternehmen es nicht machen. Es gibt eine Ausnahme, das sind verarbeitende und herstellende Industrie, weil die haben häufig einen Arbeitsschutzbeauftragten. Der weiß das, der zieht es durch, weil es so alle 2 Jahre wiederholt werden muss. Aber Verwaltung, Vertrieb, Beratung, überall da, wo vor allem mentale Herausforderungen besonders stark sind, da wird es nicht gemacht. Und den ersten Unternehmen fällt es vor die Füße, weil die Richter am Arbeitsgericht wissen darum. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, mir geht's nicht gut, also vor Gericht, und der Arbeitgeber das sozusagen da sich nicht drauf einlässt, dann stellt der Arbeitsrichter die Frage, haben Sie mal so eine GB-Psyche gemacht? Und der sagt, was? Ja, so eine Gefährdungsbeurteilung. Nee, kenne ich nicht. Dann wird das Verfahren eingestellt, weil Formalien, die grundsätzlich relevant sind, nicht eingehalten wurden. Und das ist eine Sache, da werden dann, also nicht wegen des Arbeitnehmerwohls, sondern wenn es um Rechtsfragen geht, da werden jetzt mittlerweile die ersten Unternehmen auch hellhörig.
Jetzt lass uns mal ein bisschen reinzoomen. Wir haben ja verschiedene Ebenen in so einem Arbeitsverhältnis, Arbeitsplatz. Da gibt es einmal die Kollegen, da gibt es das von draußen, die Kunden und da gibt es die Führungskräfte. Du hast ein Kapitel von Mobbing und Bossing geschrieben. Welche Rollen spielen denn Führungskräfte bei der psychischen Gesundheit?
Ja, das ist ein ganz trauriges Kapitel.
Oh, okay.
Und zwar in beide Richtungen. Zum einen, ich bin ja mit vielen, durch meine Arbeit mit vielen Führungskräften auch befreundet. Und ich sag mal, 80% der Leute, die ich kenne, und das ist wirklich sehr konservativ geschätzt, vielleicht sind es sogar mehr, meinen es alle gut. Das meine ich ganz ehrlich. Die meisten haben einen Anspruch, sie wollen ein guter Chef sein. So wie die meisten Eltern auch gute Eltern sein wollen. Und wie die meisten in Partnerschaften auch gute Partner sein wollen. Aber sowohl wie bei den Eltern als auch in den Partnerschaften klappt das bei der Führung auch nur so bedingt. Das heißt
das
also,
stimmt.
wir wollen es gerne gut machen, machen es aber häufig nicht gut. Und das nicht aus böser Absicht, sondern weil wir es einfach nicht gelernt haben. Und da muss ich zum ersten Mal sozusagen, im Buch habe ich das ein bisschen polarisierender geschrieben, aber jetzt hier unter uns, auch die Führungskräfte in Schutz nehmen, weil viele von denen sind selber an der maximalen Belastungsgrenze. Und aufgrund ihrer eigenen Überforderung zeigen sie dann im Umgang mit den Mitarbeitenden absolut ungünstiges Verhalten. Das kennen wir aus dem Privaten. Wenn du selber gestresst bist, dann bist du häufig auch sehr unfair deiner Partnerin, deinem Partner gegenüber. Oder
meine Frau kennt das gut.
Ja, erzähl uns davon, Udo. Erzähl uns von deinen eigenen Herausforderungen. Können wir sehr gleichzeitig als Coaching-Session für dich
ja,
machen.
Auch vielen Dank, wunderbar. Na, ich glaube, da ist alles im Lot.
Aber wie gesagt, das ist das Erste, was eben ganz klar ist, wo ich einfach auch eine Lanze brechen muss. Einfach auch Verständnis, Führungskräfte, die selber auf der letzten sozusagen Rille unterwegs sind. Da ist es kein Wunder, dass Führung nicht gelingt. Also erstmal sich um sich selbst kümmern als Führungskraft, damit man es besser machen kann. Und wir haben einfach, bei uns in Deutschland ist Führung immer noch Managen. Das heißt, es geht um Prozesse und wenig um Menschen. Und wenn du diese reine Prozessorientierung hast und nicht die Menschenorientierung, musst du dich auch nicht wundern, dass es schiefläuft.
Und wir wissen, dass Führungskräfte oft falsch ausgewählt werden, nämlich nach ihren Kompetenzen und der Qualifikation, aber nicht nach ihren menschlichen Qualifikationen. Und dann wird jemand Führungskraft, der gar nicht Führungskraft sein will und auch gar nicht Führungskraft sein kann. Und dann ist der plötzlich oder die plötzlich überfordert. Das ist ganz logisch. Welche Tipps kannst du denn grundsätzlich Führungskräften geben? Wie kann man das verbessern? Wie kann man an sich arbeiten?
Ja. Tipp Nummer eins ist, und den gebe ich in allen Fragen, wenn es um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Lass mal von außen drauf gucken und sauber analysieren, wie ist die aktuelle Situation wirklich. Weil ich kenne Unternehmen, die sind unglaublich feinfühlig, die denken, das ist eine Vollkatastrophe. Für einen Profi denke ich, bei denen läuft es gut. Und es gibt das Gegenteil, Leute denken, bei uns ist doch alles super, da brennt aber so richtig der Kittel. Also einfach mal dieses kleine Investment tätigen und sagen, lass uns einen Profi von außen holen, der erst einmal analysiert, wie ist die Situation. Und nicht eine klassische Mitarbeiterbefragung, weil die klassische Mitarbeiterbefragung fragt nämlich eher so nach, wie toll bin ich als Arbeitgeber und fragt nicht nach, wie geht es den Arbeitnehmern. sondern eine Analyse, die wirklich die Stressbelastung der Arbeitnehmenden überprüft, die Stressbelastung der Führungskräfte und damit man erst einmal ein sauberes Bild hat. Das ist Tipp Nummer eins. Macht eine gute Analyse, ist übrigens bei jeder anderen Intervention, ob beim Arzt, beim Psychologen, wo immer du hingehst, erst die Diagnose, dann die Intervention.
Das ist gut, das ist richtig.
Das ist einfach so als Idee, weil die meisten laufen los und wollen was verändern, aber sie verändern einfach so nach gut Gefühl. Und häufig täuscht das Gefühl. So, und deshalb einfach ein Profi oder also Profi, männlich, weiblich oder ein ganzes Team drauf gucken lassen, was ist bei uns im Laden überhaupt los. Weil ich bin jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen, die haben als Unternehmenskultur einen sehr hohen Selbstanspruch und den Mitarbeitern, und das hat die Studie ergeben, geht es überdurchschnittlich gut. Hohe Zufriedenheit, wenig Stress, aber bei den Führungskräften war es so sehr in so einer Heatmap, das ist so ein sozusagen die Hitzepunkte, die Problempunkte zeigt, waren die im tiefsten Rot angekommen, weil die aufgrund ihrer Kultur sich immer schützend vor ihre Mitarbeiter stellen und alles auffangen, aber selber deshalb kurz vorm Burnout sind. So, und wenn man jetzt da oberflächlich drauf geguckt hätte, man gesagt, ist alles super, noch, weil irgendwann, wenn der Führungskraft es zu schlecht geht, dann wird sie ungerecht, dann wird sie unfair und dann wird sie toxisch. Also, Analyse ist das Erste. Tipp Nummer zwei. Self-Care, so nennt man das. Und das empfehle ich sofort allen, nämlich der Führungskraft als auch den Mitarbeitenden. Wir alle sorgen zu schlecht für uns selbst. Das kann ich gerade aus der Zeit sagen, als ich mich selber körperlich wirklich bis ins Äußerste geschreddert habe. Da muss es ein Umdenken geben. Und das erste Umdenken kann ich dir sagen, die meisten haben eine toxische Geliebte, nämlich ihr Smartphone, das habe ich hier mitgebracht. Die meisten haben eine engere Beziehung zu ihrem Smartphone als zu ihrem Lebenspartner. Deshalb Tipp Nummer eins, ab heute, für dich, Udo, und für
Das
alle
ist
zu.
Tipp Nummer zwei, ne? Also Tipp Nummer
Tipp
drei
Nummer
eigentlich schon.
zwei,
Ja,
aber auf
ist
der
ja egal, aber.
Self-Care-Ebene. Auf der
Ja,
Self-Care-Ebene, das
ja.
Entscheidende ist, ein Smartphone gehört nicht ins Schlafzimmer.
Das ist richtig.
Ja,
Das ist
aber.
da.
Bei 70 bis 80% meiner Seminarteilnehmern sieht man da betroffenes Schweigen,
Genau.
weil die einfach sagen, also mein Tipp ist immer, eine Stunde vor zu Bett gehen, eine Stunde davor gehört dieses Ding auf Flugmodus, um wirklich selber runterzukommen, machen die wenigsten.
Also auf die Frage des Mannes, also schläfst du noch mit deiner Frau? Nee, mit dem Smartphone schlafe ich. Das ist ganz, ja, genau, das ist es eben. Und ich kann das nur unterstützen. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Interview mit einem Triathlon-Weltmeister Kai Dahlhaus. Und Kai Dahlhaus sagt, Champions werden in Pausen gemacht. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, Regeneration. Wie siehst du das? Regeneration, dafür bleibt ja oft nicht die Zeit. Wie kann man das denn umsetzen im Unternehmen?
Um auch hier auf der Champions League-Ebene mit Kai zu sprechen, es gab früher in der Sporthochschule in Köln ein Schild über einem Entspannungsbecken für die Spitzensportler und da stand drauf, Regeneration ist ein Teil des Trainings und nicht sein Gegenteil. So, und im Spitzensport ist das eine absolute Selbstverständlichkeit, dass du nach einem harten Fußballspiel ins entsprechende Wärmebecken geht, dass der Masseur kommt. Also durch Zufälle haben wir während der Europameisterschaft sehr eng mit der Nationalmannschaft zu tun gehabt. Und ich weiß, dass nach jedem Spiel Toni Kroos sich 2 bis 3 Stunden massieren lässt. Und das macht er nicht, weil das irgendwie eine. Sondern er macht es wirklich allein aus körperlichen Gründen, um seine Muskulatur fit zu halten. Und da sehe ich bei ganz vielen verantwortlichen Führungskräften als auch Mitarbeitern, und jetzt kommen wir zum dritten Tipp, der aber der zweite im Bereich Self-Care ist, schaffe Gegenwelten zu dem, was dich belastet. Also jemand, der viel Leistungsorientierung zeigt im Job, sollte in seiner Freizeit sehr entspannungsorientiert sein. Ich erlebe aber, dass solche Leute dann auch in ihrer Freizeit Sport unter Wettkampfbedingungen machen. Also die gehen nicht nur im Wald spazieren oder ein bisschen joggen, sondern da muss der Triathlon her. Wieder Druck, wieder Leistung. Und das ist keine Gegenwelt. Das heißt, derjenige, der einen sehr chilligen Job hat oder sogar einen langweiligen, der sollte Bungee-Jumpen. Derjenige, der immer am Anschlag ist, sollte sich einfach in eine Badewanne legen und mal nichts machen.
Ja, also ich setze das praktisch um jeden Morgen, also wenn ich das schaffe, jeden Morgen gehe ich aufs Laufband. Mindestens 20 Minuten, 30 Minuten. Und was mache ich? Da gucke ich mir bedeutende Sachen an, zum Beispiel Reden von Rolf Schmiel oder irgendetwas. Also das ist meine Running University und das ist cool, das Interesse zu verbinden mit der sportlichen Bewegung. Also das kann man gerne machen und das sollte man auch machen in der täglichen Routine.
Ja,
Jetzt
und
hast
jetzt hier, und um dann daran anzuschließen, Tipp Nummer 3 in der Welt des Selfcares in der Summe für Udo Gast Nummer 4, ist, lerne wieder Langeweile zuzulassen. Das ist etwas, was du in jedem Achtsamkeitsseminar lernst, nachdem du einen Herzinfarkt hattest. Meine Empfehlung ist, mach es, bevor du einen Herzinfarkt hast. Einfach mal wieder auf einer Parkbank zu setzen, wenn das Wetter es zulässt, und einem Baum beim Wachsen zuzugucken. Hört sich irre an, ist aber wirklich so gemeint. Wirklich mal in Ruhe hingucken, einen Baum in seiner Schönheit zu betrachten, auf jedes einzelne Detail achten und merken, wie plötzlich Cortisol und viele andere Stresshormone im Körper runterfahren, wie es dir deutlich besser geht. Deshalb gibt es in Metropolen, wie es in Japan, in Tokio der Fall ist, verschreiben Mediziner Waldbaden. Rein in den Wald, eine Stunde bleiben, nichts machen. Und wir haben so viel Wald vor der Tür und nutzen es leider nicht. Also nichts tun, Gegenwelt und tatsächlich Digital Detox. Die drei Sachen können schon ein Game Changer sein.
Und häufig kann ich jetzt noch was ganz aktuell ergänzen dazu, weil morgen muss ich einen Vortrag halten über Winterblues, Winterdepression. Deswegen sage ich einfach, geht raus, Tageslicht. Denn was passiert? Gerade im Winter, die Produktion des Schlafhormons Melatonin, die steigt an und das Glückshormon Serotonin wird vermindert. Und warum passiert das? Weil wir so wenig Licht haben. Deswegen ist es wichtig, Lichtexposition. Geht raus, sofern die Sonne draußen scheint oder so, besorgt euch eine Tageslichtlampe. Das macht euch auch einfach etwas glücklicher und zufriedener. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, und da habe ich gedacht, was gehört denn das rein in Toxic Jobs? Du hast gesagt, es gibt eine Unterstützung mit KI, wobei KI nicht für kein Interesse steht, sondern für künstliche Intelligenz. Was hat denn künstliche Intelligenz mit psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz zu tun? Das möchte ich jetzt gerne noch mal wissen, Rolf.
Also mir war es wichtig am Ende des Buches, da gibt es ein Drittel des Buches beschäftigt sich mit Geschichten vom Gelingen, aufzuzeigen, dass wir zwar auf der einen Seite, weil zwei Drittel des Buches vorher zeigen, wir sind echt am Arsch. Das heißt also, es gibt
Das ist
wirklich
eine
ganz
Heldenreise,
viele.
das ist die Heldenreise, ne? Sozusagen Herausforderungen.
Es gibt also wirklich ganz viele sozusagen Indikatoren, die zeigen, wir haben ein echtes Problem in Deutschland. Uns fehlen zigtausende von Therapieplätzen für Menschen, Anlaufstellen und vieles andere mehr. Und es wird wirklich nach zwei Drittel des Buches sehr dunkel. So, und deshalb war das letzte Drittel dafür gedacht, Ideen aufzuzeigen, was passieren kann, wo die Reise hingehen kann. Und ich bin davon überzeugt, und unser gemeinsamer Freund Dr. Eldar Sultanu, ein KI-Experte, den wir kennen aus unserem gemeinsamen Berufsverband der German Speakers Association, hat mich dabei sehr intensiv unterstützt, aufzuzeigen, dass KI in Zukunft eine echte therapeutische Wirkung haben kann. Warum? Erstens, die junge Generation, die sowieso sehr viel im Cyberspace unterwegs ist, die ihre besten Freunde in Welten wie Fortnite finden, werden kein Problem haben, mit einem Avatar über ihre seelischen Probleme zu sprechen. Weil tatsächlich Untersuchungen zeigen, dass Remote-Therapie, also wenn du jetzt ein Therapeut wärst und ich dein Klient und wir sind uns zugeschaltet, hat nicht die gleiche Wirkung wie die persönliche Ebene, hat aber eine deutlich bessere Wirkung als keine Therapie. Ein Avatar in spätestens 3 Jahren werden wir beide nicht mehr wissen, wenn wir jetzt hier eine Schalte hatten, wer von uns ist animierte KI und wer von uns ist echt. Wenn das der Fall ist, kann eine KI mit relativ wenig Aufwand, was kein großer Programmierungsaufwand ist, ein Therapiegespräch führen. Nicht der erste Satz, der der Therapeut oder Therapeutin stellt, ist: Wie geht es Ihnen? So. Und dann gibt es noch fünf, sechs, ich habe es im Buch beschrieben, fünf, sechs weitere Fragen, die ein Gespräch tatsächlich am Laufen halten. Und jetzt wird das Spannende. Die KI, wenn sie mit dem Smartwatch verbunden ist, also für ganz viele tracken ja oder auch über so einen Ring, ihre gesamten Gesundheitswerte. kann diese Information der KI-Therapeut, also die entsprechende Software, aufgreifen und bekommt ein noch viel besseres Bild über die Lebenszustände des Klienten, dass der wahrscheinlich in der Beratungsqualität deutlich besser sein wird als jeder Psychotherapeut und Psychotherapeutin, weil er auf weniger verlogene Informationen zurückgreift. Das heißt also, weil er weiß, an welchen Momenten im Laufe des Tages du dich stresst. Und je nachdem, wenn du alles über deine Uhr bezahlst, weiß er sogar, wie gesund du dich ernährst, an welchen Tagen du zu viel Alkohol getrunken hast, an welchen Tagen du dich ausreichend bewegt hast. Und dadurch bekommt die Beratungsqualität etwas, was wir vorher noch nie hatten. Und jetzt so, aber da ist der Mensch ja ganz schön gläsern. Das bist du jetzt schon.
Natürlich. Bei jeder Amazon-Bestellung oder wie auch immer, die wissen alles über dich. Ist doch logisch.
Genau. Ne? Also Facebook und Amazon, wenn die beiden Datensätze zusammenkommen, weißt du fast alles zu 90% über, oder 95% über eine Persönlichkeit. Aber diese Daten fließen ein und führen zu einer deutlich besseren Beratungsqualität. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Riesenwelle an Menschen, die Beratung brauchen, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf uns zukommen, aufgefangen werden können in den niederschwelligen, den nicht ganz so dramatischen Themen, tatsächlich durch einen KI-Therapeuten. Man muss es nicht nutzen, aber bevor ich die Entscheidung treffe, vor die Hunde zu gehen, greife ich aktuell lieber zum Sorgentelefon und langfristig lasse ich mich gerne von der KI beraten, weil die urteilt nicht über mich. Letzter Satz dazu. Stell dir vor, was weiß ich, kann man sich bei mir nicht vorstellen, meine Partnerin betrogen, hätte deshalb ein schlechtes Gewissen.
Also,
Ja, das Betrügen kann man sich schon
nee, also das
vorstellen.
mit dem schlechten
Gewissen.
Gewissen kann ich mir wirklich nicht vorstellen bei dir. Das stimmt.
Also ich hätte Mist gebaut und würde mich gar nicht trauen, das meinem Therapeut oder Therapeutin zu erzählen, weil ich Sorge hätte, dass er moralisch über mich urteilt. Die KI urteilt nicht. Die KI sammelt nur die Information und versucht daraus eine gute Beratung zu machen. So weit sind wir noch nicht. Noch gibt es zu viele Beratungsfehler. Letztens hat eine medizinische KI empfohlen, gibt es wirklich nachweislich in einem Artikel zu finden, auf die Frage, wie kann ich mehr Mineralien in mein Leben hineinholen, kleine Steine zu essen, war nur eine
Ja, die müssen
bedingte
gemahlen
Empfehlung.
sein, klar,
Aber
dann.
da ist noch Wachstum. Aber ich bin davon überzeugt, spätestens in 5 Jahren wird das zu unserem Lebensstandard dazugehören.
Ja, das finde ich richtig. Und wie du sagst, wir sollen nicht vor die Hunde gehen, sondern besser mit dem Hunde gehen. Du hast es gerade getan vor unserem Interview. Das ist also eine wichtige Sache, auch vielleicht einen Hund zu haben und regelmäßig mit ihm rauszugehen. Aber lass uns mal von
Nein,
diesem.
aber das ist gar nicht verkehrt. Also
Ja,
ganz kurz
das will ich
nur.
gerade sagen, ja.
Mein Buch davor, Psychohacks, entstand eigentlich, der Arbeitstitel beim ersten Entwurf des Buches hieß, du brauchst keine Therapie, sondern einen Hund. Weil ich davon überzeugt bin, wenn die Erkrankung im Depressionsbereich noch nicht zu weit ausgeprägt ist, sondern man einfach nur eine leichte Verstimmung hat, kann ein Hund einen echt retten. Also ich glaube, ich habe deshalb keinen Herzinfarkt seinerzeit bekommen und bin nicht vor die Hunde gegangen, weil ich regelmäßig mit dem Hund draußen war.
Mit Goldfischen klappt das nicht so gut, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Goldfische natürlich sehr gering ist, anders
Ja,
beim
und
Hund.
kuscheln ist so schwierig
Ja,
mit dem.
das stimmt auch und du wirst immer nass dabei. Das ist ganz klar. Ja, aber lass uns doch nochmal zurückgehen in die reale Arbeitswelt. So, jetzt bin ich in einer Situation als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin fühle mich völlig unzufrieden, habe das Gefühl, ich werde gemobbt. Welche Tipps gibst du? Wen spreche ich an? Wie spreche ich die Leute an, um die Situation zu verbessern? Oder kündige ich einfach?
Das Letzte geht immer, aber wir sehen häufig, dass Menschen, die sehr seelisch betroffen sind, ihnen die Kraft dazu fehlt, diesen Schritt zu gehen und wirklich wie in so einer Angststarre verharren und sich täglich neu fertig machen lassen. Also hier gilt das Gleiche wie vorhin erzählt, check erst einmal, ob du das, was du als Bossing oder Mobbing wahrnimmst, tatsächlich das ist. Oder aber, ob sich bei dir aufgrund eigener Stresses oder auch hormoneller Veränderung eine Dünnhäutigkeit ergeben hat. Also spannend ist es zum Beispiel, sobald Menschen in ihre zweite Pubertät hineinkommen, Männer in die Midlife-Crisis und Frauen in ihre Wechseljahre, zeigt sich, dass dort gleiche Art von Interaktion zwischenmenschlich, also die Art, wie man Feedback bekommt, die Art, wie Menschen auf einen reagieren, deutlich empfindlicher bewertet werden als in Zeiten, in denen du körperlich und emotional stabil bist. Also find erstmal raus, hat es was, hast du vielleicht eine Veränderung durchzogen oder hat sich wirklich die Situation verändert? Und da ist es natürlich ganz gut, wenn du am Arbeitsplatz überhaupt noch ein, zwei Freunde hast, die es beurteilen. Wenn du da keine mehr hast, dann frag andere, wie sie dich wahrnehmen. Wenn du gar keine Freunde hast, das meine ich ganz ernst, mit denen du darüber sprechen kannst, brauchst du ganz dringend psychologische Hilfe. Weil wer dissozial ist und sich benachteiligt fühlt, geht es meistens schon sehr, 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 sehr dreckig. Also Check Nummer eins, was ist überhaupt los? Check Nummer zwei, such dir, wenn es Bossing ist, also wenn das Mobbing von oben kommt, also Bossing heißt, du wirst von deinem Chef gemobbt, such dir Verbündete, um dieser Situation Herr zu werden und stärke dich emotional im Selbstwert, bevor du das Gespräch mit dem Chef suchst. Und meine Empfehlung ist, wenn man wirklich Angst vor diesem Gespräch hat, hol dir eine dritte Person dazu. Dafür gibt es den Betriebsrat, dafür gibt es entsprechende Unterstützung. Aber man muss beim Thema Mobbing und Bossing sagen, tatsächlich sind viele Strukturen sehr unterschiedlich, sodass es jetzt nicht die eine goldene Regel gibt. Wichtig ist aber, jetzt hier einen schönen Kalenderblattspruch, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Das heißt also nicht stehen bleiben und es ertragen, sondern guck, wo kann ich Hilfe herkriegen? Weil die Mobbing-Spirale dreht sich nie von alleine zurück. Wenn man nichts macht, wird es immer schlimmer. Deshalb werd aktiv.
Also das ist schon der Titel. Toxic Jobs, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Das ist doch wunderbar. So, jetzt lass uns bitte nochmal auf die andere Seite gehen. Also jetzt sind vielleicht einige unserer Zuhörer Selbstständige und Unternehmer, sagen, ja, es ist alles schön, klingt alles gut, ja. Was kann ich denn tun? Was kann ich denn als Arbeitgeber tun oder als Führungskraft, wenn ich sehe, die sind verdammt nochmal am Anschlag. Und ich weiß jetzt gar nicht, was könnte ich tun, um das zu verbessern, die Motivation. Was rätst du den anderen, also der Führungskraft unter den Unternehmern, um die Situation zu verbessern?
Wer zugehört hat, kann schon die erste Antwort
Ja,
erahnen.
ich weiß das schon.
Nämlich, es geht in die Richtung, mach eine Analyse, find erstmal raus, was Sache ist. Und dann, und das finde ich einer mit der stärksten Momente in meinem Buch tatsächlich, lerne wieder mit deinen Mitarbeitenden zu sprechen, ohne sie zu verschrecken. Da gibt es, die Zeit reicht nicht, weil es ein Tagesseminar ist, da gibt es die sogenannte All-Right-Methode. Das heißt, wie führe ich überhaupt ein anspruchsvolles Gespräch? Diese Methode kann man sowohl nutzen, wenn Mitarbeitern es schlecht geht. Man kann es aber auch für jedes andere anspruchsvolle Gespräch nutzen. Und da will ich nur eine Idee erstmal mitbringen, geben. Das ist das A bei All Right. Das ist so eine Aneinanderreihung von einzelnen Buchstaben, die für unterschiedliche Dinge stehen. Und das A steht für Approach. Das heißt also die Annäherung. Wie leite ich überhaupt so ein Gespräch ein? Und da machen viele Führungskräfte den Fehler, dass sie das auf einer Art zwischen Tür und Angel machen, die nicht gut gehen kann. Die sagen, und wie geht's Ihnen, Herr Gast?
Ja, alles gut, prima, danke.
Danke, dann ist das
Tschüss.
super, habe ich ja nachgefragt. Und deshalb kann ich da wirklich nur zu raten, ist, nimm dir dafür Zeit. Ich habe letztens eine schöne Geschichte gehört, wie jemand wirklich erst einmal mit seinem Mitarbeiter zu einem entfernten Kunden eine Stunde gefahren ist und auf
Ja.
der ganzen Fahrt, auf dem Weg dorthin, nichts gesagt hat, nicht darüber geredet hat. Beim Kunden, nein, es waren einfach Männer. Männer sitzen im Auto und schweigen.
Ja, geht's gut?
Genau, das hat er aber ausgehalten, weil er wusste, es ging darum, dass dort jemand einen Verwandten verloren hat, also durch einen Todesfall. Und er wusste, dass dieser Typ ein sehr, ja, wie nennt man das? Nicht
Verschlossener.
jemand ist, der gerne über Gefühle geredet hat.
Genau, okay.
Und den hat er mitgenommen zum Kunden. Beim Kunden konnte dieser Mitarbeiter mit seinem Fachwissen brillieren. Da ist er ins Plaudern gekommen, hat super Feedback bekommen. Und dann war er sicher und wusste auch, dass sein Chef ihn ernst nimmt und wertschätzt, was er sowieso getan hat. Aber der Mitarbeiter musste diese Erfahrung haben. Und auf der Rückfahrt haben die ein bisschen miteinander gesprochen. Und kurz vorm Aussteigen sagte dann der Chef zu diesem Mitarbeiter, die Situation mit deinem Freund ist nicht einfach, oder? Mehr hat er nicht gesagt und der andere fing an zu weinen. Und Gott sei Dank hatte sich der Chef die Zeit genommen, das schon eingeplant, dass er nach diesem Termin, nach der Rückfahrt, keine weiteren Termine hatte und konnte dann für seinen Mitarbeiter da sein. Und die haben dann das Gespräch geführt. Aber es braucht 3 Stunden, um das Herz des Mitarbeiters zu öffnen, wirklich über die Probleme zu sprechen. Und die meisten Führungskräfte nehmen sich nicht mal 3 Minuten. Also investiere in die Beziehung zu deinen Mitarbeitern, weil das ist die Aufgabe der modernen Führung, Beziehungsmanagement.
Und das ist umso wichtiger, je schlimmer die äußeren Umstände sind. Wir haben eine Pandemie hinter uns. Da sind die Leute ins Homeoffice gegangen. Und dann habe ich denen oft gesagt, den Chefs, sag, was habt ihr denn sonst gemacht, wenn die Leute hier gearbeitet haben? Naja, sind wir immer eine Runde gemacht, bin rumgegangen, habe gefragt, wie es geht. Ja, dann mach das doch bitte jetzt. Ruf deine Mitarbeiter zu Hause an und frage, wie es ihnen geht, wie die aktuelle Situation ist, was du noch tun kannst. Ja, sagt, stimmt eigentlich. Ich sage, ist doch genau die gleiche Zeit, die du sonst investiert hast im persönlichen Gespräch. Jetzt rufst du einfach an. Ja, könnte ich eigentlich mal machen. Oder mach ein regelmäßiges Meeting, auch meinetwegen per Zoom oder ähnlich. Und was haben die Mitarbeiter in Krisensituationen? Die haben Angst. Und dann, diese Angst musst du wahrnehmen und begegnen. Denn Mitarbeiter, die Angst haben, die arbeiten nicht wie Leute, die fröhlich sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Also nimm deine Mitarbeiter wahr und frage einfach mehr nach. Das ist genau das, was...
Und es rechnet sich.
Ja.
Genau. Sie haben das auch im Buch erwähnt, es gibt eine Studie von Deloitte. Mhm. Das ist eine Unternehmensberatung, die aus England kommt. Und man kann über Deloitte sagen, was man will. Es ist kein sozialistischer, karitativer Haufen, sondern das sind Hardcore-Kapitalisten. Und die wollten rausfinden, was bringt denn so es, wenn man sich so um die mentale Gesundheit der Mitarbeiter kümmert. Und haben dazu eine Studie gemacht. Und die waren hinterher selber über das Ergebnis verblüfft, denn rausgekommen ist in einer Deloitte-Studie, also nicht hier von der vom Deutschen Roten Kreuz, sondern wirklich von einer kapitalistischen Unternehmensberatung. Jeder Euro investiert in die mentale Gesundheit der Mitarbeiter, zahlt sich 5-fach aus. Du kannst auf nichts, auf kaum etwas eine bessere Rendite, das sind nicht 400% Rendite, die du bekommst, bekommen als in die mentale Gesundheit. Warum? Wer da rein investiert, hat weniger Fluktuation, weniger Krankenstände. Und wer schon mal einen guten Mitarbeiter wegen Depression verloren hat, der weiß, der geht nicht 3 Tage weg, der geht nicht 3 Wochen weg, der geht nicht 3 Monate weg, der ist 6 Monate weg. In der Zeit ist der Arbeitsplatz nicht besetzt. Das muss aufgefangen werden. Und manchmal hast du dann plötzlich eine Kaskade in einer Abteilung, dass erst einer krank wird, dann fangen andere diese Arbeit auf, dann werden die wieder krank und plötzlich ist die ganze Abteilung sehr schwer belastet. Deshalb ist die Investment, die Idee, ich nehme Zeit für meine Mitarbeiter, ich tue Dinge, die für alle förderlich sein können, so wertvoll, weil es rechnet sich.
Da gebe ich dir völlig recht. Ganz klar. So, aber nun sind wir in einer Situation, täglich kommen die Einschläge näher, diese Firma entlässt, jene Firma entlässt, VW hat Probleme, jetzt kommt noch der Trump aus Amerika dazu. Wie siehst du hier in Deutschland kurz- bis mittelfristig die Entwicklung in der psychischen Gesundheit und Gefährdung am Arbeitsplatz und was können wir tun?
Jetzt ziehst du die Stimmung zum Schluss aber nochmal so richtig runter.
Naja, ich möchte von dir, ich weiß ja, dass du der Psychologe mit dem charmantesten Lächeln bist. Deswegen wünsche ich von dir natürlich eine Antwort, die in Richtung Hoffnung geht. Es ist ja nicht alles so schlimm und du hast es schon gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Was könnte Licht am Horizont?
Ja, aber wir müssen einmal kurz hinschauen. Auf uns kommt eine Epidemie psychischer Erkrankungen in einem Ausmaß zu, auf das die wenigsten Unternehmen und die Gesellschaft bisher nicht vorbereitet ist, obwohl alle Indikatoren zu 100% darauf hinweisen. Erster Faktor, wir wissen, dass in den nächsten 5 Jahren 68.000 Lehrer fehlen, also Lehrkräfte. Wer sich nicht um die Jugendlichen und Kinder kümmert, muss sich nicht wundern, dass die Jugendlichen und Kinder am Rad drehen. Denn wir erleben jetzt gerade in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtungen eine Triage. Die erste Triage, die es überhaupt gibt, nämlich Triage heißt, dass Menschen mit Erkrankung abgewiesen werden, nur sozusagen die schlimmsten Fälle aufgenommen werden. Das ist so. Wenn du heute in eine nicht Privatklinik willst, sondern eine staatliche Klinik als Kind oder Jugendlicher, musst du Selbstmordgedanken geäußert haben, weil ansonsten kaum ein Platz für dich ist, weil alle anderen schon belegt sind. Und das ist erst die Anfänge der Ausläufer aus Corona, wo Kinder einfach in einer Art und Weise nicht betreut wurden, nicht begleitet wurden und nicht altersgerechte Entwicklung hatten. Weil alle überfordert waren und die Kinder haben es am meisten abbekommen, weil die Eltern sich mit Weißwein am Morgen schon eingelullt haben. Aber Kinder sind seelisch eben da ungeschützt gewesen und das ist bitter. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben eine Woge von Jugendlichen und Kindern, die kommt, die dann aber nicht aufgefangen werden können, weil wir zu wenig Therapeuten und Therapeutinnen in Deutschland haben. Und das liegt an unserem Kassengesetz, nicht an wenig ausgewählt. Wir haben 40.000 also Kolleginnen und Kollegen, Psychotherapeuten und Psychotherapeuten, die jederzeit arbeiten könnten, nur keine Kassenabrechnung machen können aufgrund eines bestimmten Gesetzes, was wir haben, ist im Buch ausführlich erklärt. Auch eine Katastrophe. Und wenn dann noch die Wirtschaft durchdreht, wird es richtig schwierig, weil dann schlägt nämlich so etwas zu, was schon Bertolt Brecht vorhergesagt hat, erst das Fressen, dann die Moral. Das heißt, wenn die Leute nicht genügend Grundversorgung haben und sich dann noch in der Social Media mit den ganzen Superstars und Superreichen vergleichen und daraus eine hohe Unzufriedenheit und Frustration entsteht, entsteht ein psychologisches Pulverfass, was man nicht mehr langfristig ignorieren kann. Das ist sozusagen meine Vorhersage für das, was kommt. Wir können, wie bei allen Dingen, immer noch das Steuer rumreißen und am besten, indem wir nicht nur permanent darüber parlieren, wie schwer es da draußen ist, sondern bei dir selber anfangen, lieber Udo, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, heute besser mit mir umzugehen als gestern, damit ich mit den Herausforderungen des Alltags zurechtkomme.
Damit hast du meine Abschlussfrage schon beantwortet. Da geht es nämlich darum, deine beste oder deine wichtigste Botschaft an Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Toxic Job: kümmere dich um dich selbst.
Immer, immer. Wir können nie andere retten, wenn es uns selber nicht gut geht. Das ist immer, das ist sozusagen, das ist das alte Bild, das erzählen ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Es stimmt aber, die Flugzeugsituation, wenn die Luftmasken runterfallen, kümmern sie sich erst um sich, dann um die Leute, für die sie verantwortlich sind. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern du kannst niemandem helfen, wenn es dir selber sehr, 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 sehr schlecht geht. Und deshalb mein wirklicher Rat: Digitales reduzieren, get real, komm ins Analoge zurück, sorg für dich und fülle deine Ressourcen und deine Kammern auf, damit du wirklich resilient sein kannst. Und das mach wirklich sehr liebevoll. Und wenn du keinen hast, der dir dabei hilft, lies mein Buch.
Rolf, was könnte ich jetzt noch sagen? Ich kann nur sagen, danke. Danke für die vielen inspirierenden und neuen Gedanken, die wir aufnehmen konnten zu diesem Thema Toxic Job. So wichtig in dieser heutigen Zeit. Ich verneige mich vor dem Wissen, das du uns bereitgestellt hast. Herzlichen Dank.
Du bist zu großzügig, lieber Udo. Und ich habe noch einen letzten sozusagen Werbegedanken für alle Unternehmer und Mitarbeiter oder Arbeitenden, die gerade gesagt haben, dieses mit dieser Analyse, wenn man bei rolfschmiel.de/gb-psyche findet man ganz viele konkrete Tipps zu dem Thema, was man machen kann, um zu analysieren, wie geht es einem in einem Unternehmen tatsächlich, was ist da los, und da helfen wir gerne von meinem Team.
Was kann man mehr erwarten von einem solchen hervorragenden Podcast-Gespräch? Danke sehr.
Gerne, Udo.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.